Ja, ich möchte im Prinzip Ähnliches sagen wie das, was bei dir schon anklang, dass unser Glaube eigentlich durch unsere Aktivitäten so ein bisschen manchmal in den Hintergrund tritt und wir doch uns immer wieder darauf besinnen müssen, was der Grund unseres Hierseins ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber vielleicht liegt es am Alter, aber jedes Jahr, das wir leben, kommt mir kürzer vor als das vorhergehende. Und gerade hatten wir eben unseren Glaubenskurs, dachten, dass es noch lange, lange Zeit sei, bis wir uns wieder mit diesem Thema beschäftigen können oder müssen. Und schwuppdiwupp läuft uns die Zeit weg und wir hecheln wieder dem nach, was wir uns vorgenommen haben. Wie geht es euch? Seid ihr zufrieden mit eurer letzten Woche? Gibt es Dinge, die ihr erledigen wolltet und die liegen geblieben sind? Oder geht es mir nur mir so, dass ich immer wieder beruflich, familiär oder auf die Gemeinde bezogen das Gefühl habe, nicht das geschafft zu haben, was ich eigentlich sollte, ganz geschweige von dem, was ich wollte? Und auch bezüglich der Gemeinde geht es mir so, dass ich mich dann frage, ob wir wirklich alles getan haben, damit wir den Segen Gottes dann verdienen. Ich denke, in den letzten Wochen haben wir eine ganze Menge getan. Da ist vieles auf den Weg gebracht worden. Aber wenn man dann noch hört, dass beispielsweise in der Elim-Gemeinde in der Bachstraße 60 Taufen stattgefunden haben, wird man ganz kleinlaut, weil es so scheint, dass andere viel mehr Erfolg in dem Bemühen haben, das Evangelium zu verbreiten. Aber man muss natürlich diese 60 Taufen muss man relativieren. Bezogen auf die Gemeindegröße bedeutet das, dass bei uns dann 2,5 Taufen wären. Wobei man sich dann natürlich fragt, wie ein halber Mensch getauft wird. Aber das nur nebenbei. Aber ihr merkt, es ist so ein bisschen Ohnmachtsgefühl nach dem Motto, das läuft uns alles weg, wir kriegen es nicht in den Griff und wir haben dann das Problem, wirklich in Frieden zu sein mit uns, mit allem, was uns als Aufgabe da ist. Und es fehlen uns allzu oft die Mittel, das, was wir als richtig erkannt haben und was wir anstreben, in die Tat umzusetzen. Und das liegt, denke ich, in erster Linie daran, dass wir noch viel zu viel uns auf uns selbst verlassen. Viel zu viel denken, dass wir, ich, Winfried Degen oder wer auch immer, das tun muss, was wir aus dem Neuen Testament heraus für uns als Aufgabe lesen. Und stattdessen sollten wir uns eigentlich viel mehr darauf verlassen, dass der Heilige Geist in uns wirkt. Und sicher sein, dass wir wirklich nur tätig werden können, wenn uns der Geist treibt. Wir denken, dass wir mit unserem Tun und mit unseren Argumenten in der Lage sind, Gottes Reich zu bauen und vergessen immer wieder, dass nicht wir es sind, die handeln, nicht wir es sind, die unsere Pläne bestimmen, sondern Gott. Philipper 2,13 heißt es, denn Gott ist es, der in euch das Wollen, das Vollbringen bewirkt, noch über euren guten Willen hinaus. Und wir sagen es uns oft, dass dies so ist, aber wir verwirklichen es nicht. Wobei ich nicht das, was wir tun, in Frage stellen möchte, denn ich denke, dass Tun und Handeln zusammen klingen müssen mit unserem Glauben, mit dem, was uns vom Heiligen Geist gesagt wird. Wir lieben es ja als Menschen sehr, Argumente auszutauschen und Lebensweisheiten zu verbreiten. Und auch Paulus macht das beispielsweise. Im Römerbrief argumentiert er in kraftvoller Weise, wie das Verhältnis von Starken zu Schwachen in der Gemeinde sein soll. Wie Einmütigkeit statt trotz Verschiedenheit herrschen kann. Und viele, viele Argumente zeigt er auf, die uns, die wir glauben, natürlich sofort einsichtig sind. Und allein diese Argumentation, die er da führt, müsste uns eigentlich dazu bringen, Paulus' Anweisung ernst zu nehmen und wirklich durch gegenseitige Rücksichtnahme das anzustreben, was zum Frieden und zum Aufbau der Gemeinde beiträgt. Und zum Schluss dieser Argumentation würde ich als Paulus sagen, handelt so, dann seid ihr im Gehorsam. Tut aber nicht. Paulus weiß nämlich, dass alle menschliche Argumentation in den Wind gesprochen ist, wenn die Grundlage fehlt. Und deshalb, und das finde ich sehr bemerkenswert, beendet er seine Argumentation mit folgenden Worten. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit allem Frieden im Glauben, damit ihr reich werdet an Hoffnung in der Kraft des Heiligen Geistes. Paulus weiß, dass das, was er argumentiert, seine Worte wirklich nur dann Frucht tragen können, wenn unsere Herzen erfüllt sind mit Freude und Friede durch den Glauben. Und wenn wir reich sind an der Hoffnung, und nur wenn diese Bedingung erfüllt ist, dann sind seine Worte eben nicht nur Gesetz, nicht nur Lebensweisheit, sondern wirken in uns als Leitbilder, denen wir dann freudig folgen und die uns wirklich zu tätigen Werkzeugen unseres Herrn werden lassen. Ich denke, hier allein liegt unsere Motivation, für den Herrn tätig zu sein. Hier allein liegt unsere Motivation, hierher zu kommen, uns als Geschwister vor den Herrn zu begeben. Wie gesagt, beendet er diesen Abschnitt deshalb eben nicht so, wie wir es so gerne tun, mit einer Befehl, mit einer Lebensweisheit oder ähnlichem oder mit einer Zusammenfassung, sondern eben mit der Bitte an Gott, uns Frieden und Freude im Glauben und damit die Hoffnung zu schenken. Glauben und Hoffnung, darum geht es mir heute Morgen. Diese Pfeiler unseres christlichen Lebens sind es, die uns wirklich tätig werden lassen. Also es ist so selbstverständlich, diese Grundpfeiler, dass es vielleicht gar nicht lohnt, darüber eine Predigt zu machen, weil man meinen könnte, das ist Milch für den, der glaubt. Aber ich denke schon, dass das nicht Milch ist, sondern dass diese Grundpfeiler für uns Kraftbrühe sind, durch die Gott in uns das Wollen und Vollbringen bewirkt. Und von Zeit zu Zeit müssen wir uns eben auf diese grundlegenden Dinge nochmal zurückerinnern, um wirklich dem Geist dann den nötigen Raum zu geben, damit er in uns wirken kann. Es ist ja so, oft wurde in den letzten Wochen mir jedenfalls gesagt, dass es eben nicht unsere menschlichen Fähigkeiten sind, die die Gemeinde aufbauen. Und das ist mir auch bewusst, dass wir uns nicht auf unsere eigene Kraft verlassen dürfen, sondern uns immer wieder darauf zurückbesinnen müssen, welche Kraft wirklich in uns wirken soll. Und so sind wir natürlich oft wie Dauerläufer, die einfach vergessen, Luft zu holen, um den nächsten Schritt zu tun. Und wir verausgaben uns, wenn wir uns nicht auf die eigentliche Quelle zurückziehen und daraus schöpfen. Unsere Seele atmet dann nur noch aus und wenn sie das beliebig lange tut, wird sie einfach umfallen. Ich will nicht verallgemeinern, dass es uns allen so geht. Denn es gibt wirklich viele unter uns, die sich täglich und intensiv diesen beiden Grundpfeilern unseres Gemeindelebens, unseres Glaubenslebens zuwenden, um so wirklich diese Kraftquelle anzapfen zu können. Aber ich möchte uns mit dem, was ich heute sage, in gewisser Weise auch eine gewisse Verschnaufpause gönnen. Und wir werden auch sehen, dass sich zu diesen beiden Grundpfeilern, dem Glauben und der Hoffnung, ziemlich automatisch eine weitere hinzugesellt, von der eben Paulus im 1. Korinther 13 im Hohelied der Liebe auch spricht, nämlich die Liebe. Liebe zu den Geschwistern, Liebe zu den Menschen allgemein und schließlich dann die Liebe zu den Feinden. Die Liebe, die Paulus eben im 1. Korinther 13 als die zuletzt bleibende erkennt. Ja, was bedeutet nun unser Glaube eigentlich? Herbert hat schon uns darauf hingewiesen, dass wir uns immer wieder daran erinnern müssen, was da passiert ist. Daran erinnern, was Jesus für uns getan hat. Von ihm sagt Paulus, ihn hat Gott dazu bestimmt, Sühne zu leisten mit seinem Blut. Sühne wirksam durch Glauben. So erweist Gott seine Gerechtigkeit durch die Vergebung der Sünde, die früher in der Zeit seiner Geduld begangen wurden. Er erweist seine Gerechtigkeit in der gegenwärtigen Zeit, um zu zeigen, dass er gerecht ist und den gerecht macht, der an Jesus glaubt. Boah, ich finde das gewaltig. Jesus hat uns von unserer Sünde befreit. Und wenn wir uns sehen, was damals passiert ist, als Jesus bei Simon war und die Ehebrecherin kam und ihm die Füße mit ihren Tränen benetzt hat, dann sehen wir, was es bedeutet, dass Jesus Sünde vergeben kann. Simon konnte es gar nicht begreifen, dass sich da jemand hinstellt und sagt, deine Sünden sind dir vergeben. So unglaublich ist das, dass Jesus Sünde vergeben kann. Und nicht nur von der Schuld, durch die Sünde hat er uns befreit, also dass wir bezahlen müssen, sondern eben auch von der Notwendigkeit, wieder zu sündigen. Durch Jesus dürfen wir direkt mit dem allmächtigen Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, in Kontakt treten. Alles, was uns von ihm trennte, hat Jesus durch seine Liebe zu uns beiseite gefegt. Neues Leben hat er uns geschenkt. Und ich denke, dieses neue Leben ist ein Leben mit einer ganz anderen Qualität als das, was wir uns sonst vorstellen könnten. Und dennoch ist uns dieser gewaltige Unterschied viel zu wenig bewusst, ist uns viel zu wenig gegenwärtig, dass wir eben in einem neuen Reich leben, in einem Reich des Lichts. Wir kommen jeden Sonntag hier zusammen, um uns daran zu erinnern. Und es wird oft davon gesprochen. Es ist so. Aber dringt es in genügender Weise in uns ein? Ich muss für mich gestehen, dass es ja wenig eindringt. Montag, Dienstag und jeder folgende Tag der Woche macht mir immer wieder klar, dass ich mich eben nicht oder zu wenig daran erinnere, dass Christus, der Sohn Gottes, für mich gestorben ist. Und dass er lebt und dass er mit uns in Kontakt bleiben will durch seinen Geist. Dass er neben uns geht. Auch wenn wir ihn nicht spüren. Unser Herz ist viel zu wenig offen für ihn und wir sind viel zu wenig mit ihm im Gespräch. Und ich meine, wenn man sieht, welche Verheißungen uns gegeben worden sind, das ist mächtig. Matthäus 11, 28 bis 30. Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und unter Lasten schüttet. Ich werde euch ausruhen lassen. Nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir. Dann findet euer Leben Erfüllung, denn ich quäle euch nicht und habe ein demütiges Herz. Und mein Joch drückt nicht, meine Last ist leicht. Joch bedeutet hier ein Gerät zum Arbeiten, das muss man immer sehen. Aber wenn man unter dem Joch Jesu arbeitet, hat man es eben leichter und viel leichter, als wenn man sich unter andere Jochs begibt, eben die wir uns so gern aufhalten, sei es das Joch der Arbeit oder eben das Joch der Sünde. Ich frage mich dann immer, ob ich nachsprechen könnte, was Paulus im Philipperbrief geschrieben hat. Dort schreibt er, früher hielt ich diese Dinge für außerordentlich wichtig, aber jetzt, wo ich Christus kenne, betrachte ich sie als Verlust. Ja, wirklich, alles andere erscheint mir wertlos, wenn ich es mit dem unschätzbaren Gewinn vergleiche, Jesus Christus als meinen Herrn kennen zu dürfen. Durch ihn habe ich alles andere verloren und betrachte es als Dreck. Nur er besitzt Wert für mich. Und zu ihm möchte ich um jeden Preis gehören. Deshalb vertraue ich nicht mehr auf meine Gerechtigkeit, die aus dem Befolgen des Gesetzes kam, sondern auf die Gerechtigkeit, die ich durch den Glauben an Christus habe. Auf die Gerechtigkeit, die von Gott und dem Glauben kommt und dem Glaubenden zugesprochen wird. Ich möchte nichts anderes mehr kennen als Christus und will die mächtige Kraft, die ihn aus den Toten auferweckte, an meinem eigenen Leib erfahren. Ich möchte lernen, was es heißt, mit ihm zu leiden und zu sterben. Das ist, können wir das? Sind wir fähig dazu, diese Worte zu sagen? Wenn es nicht so ist, dann müssen wir nach den Gründen forschen, warum es uns so schwer fällt. Und warum wir diese Worte nicht nachsprechen können. Wir müssen uns klar darüber sein, wenn wir nicht diesen Worten entsprechen, dann gehen wir der Erlösung verlustig. Wir werden dann so sein, als ob wir Jesus nie gekannt hätten. Im Vers 11 spricht Paulus davon, worum es geht. So hoffe ich auch zur Auferstehung von den Toten zu gelangen. Das ist der Weg, um zur Auferstehung von den Toten zu gelangen. Und wenn wir das nicht tun, dann sind wir verloren. Über die Ehrfurcht vor Gott hinaus ist die Aussicht eines Tages mit Jesus auf ewig verbunden zu sein, vor Gott treten zu können, sündlos, nämlich weil Jesus unsere Sünde auf sich genommen hat. Der Hauptgrund, weshalb Paulus uns ohne Einschränkungen zurufen kann, im Philipperbrief. Vor allem, meine Brüder, freut euch im Herrn. Freut euch im Herrn zu jeder Zeit. Noch einmal sage ich, freut euch. Wenn man dann unsere Welt betrachtet und vergleicht, wie es damals gewesen ist, hier in diesem Film ist ja gut beschrieben, wie damals Jesus durch die damalige Welt gegangen ist, dann sagt man manchmal, den Christen damals bedeutete diese Hoffnung wesentlich mehr als uns. Denn ihnen ging es, verglichen mit uns, doch schlecht. Ich denke, sie konnten den hellen Schein dieser Hoffnung wesentlich besser erkennen als wir heute. Wenn ich so mein Leben betrachte, so habe ich hier auf Erden fast ein Paradies. Ein Paradies, das mich doch leicht ablenkt von dem, was mich eines Tages erwartet bei Gott. Und es ist so, die Lichter, Kerzen, Neonlampen und was wir alles anstellen, die täglich unser Leben begleiten, drohen doch oft, das Licht der Hoffnung zu ersticken. Und umso mehr müssen wir dann auf der Hut sein. Umso mehr müssen wir uns die Alternative vergegenwärtigen, die Möglichkeit, dass es auch anders sein kann. Jesus sagte, wer gläubig geworden und getauft worden ist, wird errettet werden. Wer aber nicht gläubig geworden ist, wird verdammt werden. Wir dürfen durch Jesu Tod und Auferstehung im Glauben sicher sein, dass uns das Schicksal einer ewigen Trennung von Gott nicht bedroht. Ihr wisst es selbst, Menschen, die nicht glauben und die wir darauf hinweisen, zucken dann oft mit der Schulter, weil sie die Realität einer solchen Verdammnis schlichtweg abstreiten oder weil sie es eben nicht so schlimm sich vorstellen können oder wollen oder weil sie sagen, Gott wird mir schon verzeihen, er ist ja ein liebender Gott. Aber ich denke, wir malen wirklich nicht zu schwarz, wenn wir die Verdammnis, von der Jesus hier spricht, als furchtbarer hinstellen, als alle Versuche von Malern der verschiedenen Jahrhunderte, diese Verdammnis in Bilder zu fassen. Und vor diesem dunklen Hintergrund müssen wir unsere Hoffnung leuchten lassen. Und dann wird ihre wahre Kraft leuchten und alles überstrahlen, was hier auf Erden wichtig ist. Und mit dieser Hoffnung verbunden ist eine Zuversicht, die uns dafür schützt, vor Angst zusammenzuschrecken, wenn wir wieder einmal in der Zeitung von Krieg, Katastrophe, Hungersnot, Vergewaltigung, Inzucht und was nicht allem lesen. Eine Zuversicht, die uns auch Leiden, die wir am eigenen Leib erfahren, im getrösteten Aufblick zu Jesus überwinden lässt. Jesus wird am Ende der Geschichte die Toten auferwecken und gerecht halten. Er wird den neuen Himmel und die neue Erde schaffen. Dort, wo Gerechtigkeit wohnt. Die einzige Gerechtigkeit, die es gibt. Und er wird darüber entscheiden, ob wir in Ewigkeit und Herrlichkeit mit Gott leben oder von ihm getrennt sein und damit verdammt sein werden. Er hat Kriege und Revolutionen vorausgesagt, Hungersnöte und Naturkatastrophen. Und so sieht es ja heute um uns herum auch aus. Und obwohl der wissenschaftlich-technische Fortschritt es theoretisch möglich macht, dass jeder auf dieser Erde genug zu essen hat und in Frieden leben könnte, hungern Milliarden und Millionen sind im Krieg. Vielleicht nicht zuletzt deswegen, weil der wissenschaftlich-technische Fortschritt hauptsächlich von denen benutzt wird und denen dient, die genug haben. Jesus hat angekündigt, dass die Verachtung des Rechtes sich ausbreiten wird und dass dadurch die Liebe in Kälte erfrieren wird. Und in dem Wirrwarr einer Gesellschaft, in der alles möglich und erlaubt ist, oder zu sein scheint zumindest, in der dann auch jeder für sich selber zusehen muss, wo er bleibt, sind die Wegweisungen des kommenden Herrn für uns jedenfalls die sichersten, zukunftsweisenden und die liebevollsten Markierungen. Ulrich Parzani hat einmal in einer seiner Predigten gesagt, dass Jesus aus der Zukunft mit offenen Armen auf uns zukommt. Also ich finde dieses Bild wunderbar. Er lebt in der Ewigkeit und kommt aus dieser Ewigkeit auf uns zu und ist heute bei uns. Und er will uns heute leiten durch seinen Geist. Und wer mit dieser Hoffnung lebt, hat Kraft für das Heute und das Morgen. Denn er weiß, sich von Gott angenommen und geleitet. Und wenn wir diese unendliche Liebe, die Gott uns dadurch zeigt und gibt, wirklich in uns wirken lassen, dann werden wir nichts anders können, als von dieser Liebe zu erzählen. Im Römerbrief Kapitel 10 schreibt Paulus, die Glaubensgerechtigkeit aber spricht, das Wort ist dir nahe, es ist in deinem Mund und in deinem Herzen. Und gemeint ist das Wort des Glaubens, das wir verkündigen. Und im selben Kapitel stellt er folgende Frage, die uns wie ein Stich ins Herz gehen muss, wenn wir an unsere Mitmenschen, unsere Freunde und unsere Verwandten denken. Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wie sollen sie nun den anrufen, an den sie nicht glauben? Wie sollen sie an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie hören, wenn niemand verkündigt? Wie soll aber jemand verkündigen, wenn er nicht gesandt ist? Darum heißt es in der Schrift, wie sind die Freudenboten willkommen, die Gutes verkündigen? Ich denke, wir können Gutes verkündigen. Das einzig wirklich Gute. Wer Glaube und Hoffnung ergreift, ist wie der Kaufmann, der die eine Perle findet, für die es sich lohnt, alles andere fahren zu lassen. Und ich denke, wir wissen das aus eigener Erfahrung, oder? Und wir können uns bei unseren Bemühungen um das Reich Gottes darauf verlassen, dass wir nicht allein sind. Gott hat uns einen Geist gegeben, der nicht ein Geist der Verzagtheit, sondern ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit ist. Und genau dieser Geist will in uns wirken. Und wenn wir ihn wirklich in uns wirken lassen, dann sollten wir nicht überrascht sein, wenn er anders wirkt, als wir es uns denken. Wir sollten da wirklich mit allem rechnen. Ich weiß nicht, wie es in euch aussieht. Mir war so etwas, dass ein Bedürfnis, diesen Trott, in dem man ist, dieser, wie soll ich sagen, ja, Ohnmacht, der man sich entgegen sieht, wenn man immer wirbelt und irgendwo hat man ein bisschen Erfolg, auf der anderen Seite ist man dann wieder erfolglos, einmal zu durchbrechen und wieder zurückzukommen. Ich weiß nicht, ob es euch geholfen hat, was ich gesagt habe. Ich möchte aber schließen mit dem, was wir vorhin schon gehört haben im 1. Thessalonicher. Denn ihr seid Menschen des Lichts und Kinder des kommenden Tages. Nein, wir gehören nicht zu Finsternis und Nacht. Und deshalb wollen wir auch nicht schlafen wie die anderen, sondern wachen und nüchtern sein. Denn wer schläft, schläft in der Nacht, und wer sich betrinkt, tut es in der Nacht. Wir aber gehören zum Tag und wollen darum nüchtern sein, gerüstet mit dem Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und dem Helm der Hoffnung auf Rettung. Denn Gott hat uns nicht dazu bestimmt, dass wir seinem Zorngericht verfallen, sondern dass wir durch unseren Herrn Jesus Christus das Heil in Besitz nehmen. Amen. Amen.